ich muss leider der Redaktion vorwerfen, dass sie Politik damit macht. Sie macht sozusagen die Arbeit von Lobbyisten und bewertet es politisch. Nun bin ich ja der Letzte, der sagen würde, dass Journalistinnen nicht auch politische Wertungen vornehmen sollen. Aber dann müssen sie das deutlich machen, was eine politische Wertung ist. Ich sag ja immer, natürlich werte ich politisch. Aber gerade eine Wissens- und Wissenschaftsredaktion darf das nicht tun. Das muss sie den anderen überlassen. Weil da denken alle, die das konsumieren, das ist sozusagen jetzt wirklich so die Fakten, die ich weiter verbreiten kann. Und das ist unredlich. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus und Demokratie mit den aktuellen politischen Themen in Beziehung und gehen der Sache auf den Grund. Wann? Immer mittwochs, zweimal im Monat, wo überall, wo ihr Podcasts hört oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute die 57. Folge, die erste nach der EU-Wahl und während der Europameisterschaft. Endlich, denken viele, Ablenkung, man kann auch mal wieder jubeln und sich ein bisschen von der Politik abwenden. Schon ist die EU-Wahl wieder in Vergessenheit geraten. Aber auch in diesem Podcast wird es weder über Fußball gehen, noch eigentlich um die EU-Wahl. Doch am Anfang zwei Hinweise, aber eigentlich heute hauptsächlich geht es um Fakten, Nachrichten, Wissensnachrichten, Birnen und Äpfel und das Plastikthema. Ja, wartet ab, was damit gemeint ist. Ja, ganz kurz zur EU-Wahl. Viel Aufregung, weil ja ein Rechtsruck sozusagen diese EU-Wahl natürlich belegt und sicherlich auch für weitere Aufregung sorgen wird. Da gibt es sicherlich eine Menge Analysen, Diskussionen. Was meistens nicht kommt, ist, dass ja die sogenannte Mitte, die jetzt noch enger zusammenrücken will und die natürlich dafür sorgen soll, dass von der Leyen, die zwar angeklagt ist und die es ja mit Wahrheit und vor allen Dingen mit Transparenz überhaupt nicht so genau nimmt, ja, weiter regieren kann. Ich sage nur, dieses Zusammenrücken und diese sogenannte Mitte macht eine Politik, die genau dazu führt, dass rechte Parteien, Gruppen überhaupt diese Chancen haben und dass es überhaupt diesen Rechtsruck gibt. Natürlich gehört dazu auch, dass auf der linken Seite es ein großes Versagen gibt, genau diese Stimmen nicht zu holen, nicht für sich zu reklamieren. Aber man muss, glaube ich, wirklich in die verschiedenen Länder reinschauen. Das wird nämlich auch selten gemacht. Es gibt da zwar Parallelen und Gemeinsamkeiten, aber teilweise auch Unterschiede. Und die kann man sich gerne auch mal angucken, wenn man sich mal darüber informiert, wie das in den Ländern ist. Oder auch natürlich, was die Altersgruppen angeht. Denn in Deutschland zum Beispiel das erste Mal ab 16 gewählt wurde. Ein paar andere Länder ist das auch so. In den meisten wird aber weiter ab 18 gewählt. Ich fand interessant, sich das mal anzuschauen. Hier gerade in Deutschland, da haben die unter 30-Jährigen nur noch zu 20%, also von denen, die wählen gegangen sind, nur zu 20% noch Grüne und SPD gewählt. Also ein sehr niedriger Wert, vor allem wenn man überlegt, viele, die nicht wählen gegangen sind, dann würden die noch nicht mal auf 15% zusammenkommen. 20% haben die unter 30-Jährigen auch alle sonstigen gewählt. Das ist natürlich bei der EU-Wahl einfacher oder wird häufiger gemacht, weil es doch zu Mandaten führen kann. Und das ist eine ehrliche Wahl. Also die Europawahl ist eine viel ehrlichere Wahl, weil ganz viel immer mehr wegfällt. Gerade für junge Menschen ist es nicht nur attraktiv, sondern sie wollen andere Parteien haben. Das findet aber meistens bei den anderen Wahlen nicht statt, weil es die 5%-Hürde gibt und deswegen wird taktisch, strategisch gewählt und nicht mehr das gewählt, was man wählen will. Ich halte das für ziemlich undemokratisch und das sieht man hier nochmal sehr stark. Also 20% wurden sonstige gewählt. also sogenannte Kleinstparteien, wo man das ja bei der Europawahl gar nicht mehr so sagen kann, wollt der größte Nutznießer, aber dann auch Tierschutzpartei, die Partei sozusagen, dann auch ÖDP noch und so weiter. Also da haben einige profitiert und ja die neue Partei BSW gar nicht damit mitgerechnet bei den 20%. Wenn man jetzt noch eine Stufe runtergeht bei den 16- bis 24-Jährigen, ist das Verhältnis noch schlimmer. Die haben zwar auch zu 20% Grüne und SPD gewählt, aber zu 28% die Sonstigen, also die sogenannten Sonstigen. Das ist echt krass, dieses Verhältnis. Vielleicht sollte das den Parteien mal zu denken geben, was da so passiert in nächster Zeit. Auch, dass immer mehr auch junge Menschen die AfD oder eben rechts wählen. Und das scheint wohl auch in anderen Ländern so zu sein. Da kommen wir wieder zum Versagen der anderen Parteien. Denn ich bleibe dabei überzeugt, dass das nicht alles Rechtsextremisten sind, bei den jungen Menschen schon gar nicht. Aber natürlich verfestigen sich da auch Positionen. Dazu passt noch eine Umfrage, die man gemacht hat, eine repräsentative Umfrage bei den jüngeren Menschen, die jetzt zur Europawahl gegangen sind, die man befragt hat. 10%, also die jetzt gewählt haben, sagen, bei der Bundestagswahl gehen sie nicht wählen, also auch spannend. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass da kleine Parteien eigentlich keine Chance haben. Ich würde trotzdem sagen, geht wählen und dann wählt trotzdem eine kleine Partei. 27% haben gesagt, weiß ich nicht. Hat sicherlich ganz viel damit zu tun, dass sie dann nicht wissen, wen sie wählen, weil sie dann keine kleine Partei wählen können. Und sonstige kriegen sozusagen 5%. Das zeigt eben auch nochmal diesen Switch, dass bei Europawahl wirklich ein bisschen ehrlicher gewählt wurde. Genau, um das Bild zu vervollständigen, Union, Grüne, AfD liegen bei diesen Jüngeren, die zum ersten Mal gewählt haben, also wenn die jetzt Bundestagswahl wäre, würden die alle 12% kriegen, SPD nur noch 7,6%, Linke 6,6%, also doch deutlich mehr als jetzt bei der Europawahl, FDP 4,7%, BSW 3,3%. Also alleine dieser Blick ist mal irgendwie sehr spannend. Also was klar ist, Parteiverfestigung, also so wie wir das gerade von früher kennen, dass man irgendwie eine Partei wählt und dann wählt man die immer wieder, die gibt es bei jungen Menschen fast überhaupt nicht mehr. Das hat Vor- und Nachteile, dann natürlich sind noch mehr von Stimmungen abhängig, heißt aber auch, dass die anderen Parteien einfach mal mehr beweisen müssen, dass sie es ernst meint mit dem, was sie immer sagen. Und da sind Jüngere, glaube ich, dann deutlich empfindlicher, wenn das nicht passiert. Also spannender Blick, den wollte ich noch loswerden, bevor wir zum Hauptthema kommen. Einen ganz kleinen Einschub auch noch zur Diätendebatte. Also vorletzte Sendung von Lobbyland, das ist die Folge 55, ging es um Big Bundestag und die Diäten. Und ich habe jetzt nochmal ein Video auch nachgelegt, wo es auch darum ging, also im Verhältnis zu einer Debatte, die Carsten Linnemann, wie viele andere CDU-Abgeordnete ja auch und auch von anderen Parteien geführt haben. Und ich kriege dann immer den Hinweis, ja, aber Diäten sind doch auch wichtig, die müssen doch gut bezahlt werden, die Abgeordneten. Ja, natürlich, sollen sie auch, bin ich sogar für. Also differenzierter stelle ich das alles genau in der vorletzten Lobbyland-Podcast-Folge dar. Geht es mir hauptsächlich um die Sonderverdienstmöglichkeiten und auch die Nebenverdienstmöglichkeiten. Aber was halt gar nicht geht, dass sich dann ein Carsten Linnemann jetzt in den Bundestag hinstellt. Und wie gesagt, er ist ja nur ein Vertreter, da gibt es ja viele mehr. Und dann auf der einen Seite sich selbst 635 Euro zusätzlich genehmigt, ohne Skrupel. Und dabei vergisst, dass diese 635 Euro zusätzlich zu seinen hohen Diäten ja nicht vom Himmel fallen, sondern auch von der Bevölkerung bezahlt werden. Und sich dann gleichzeitig aufregt, dass Bürgergeldbezieher ja viel zu viel Geld kriegen Und dass es gar nicht geht, dass Menschen, die arbeiten, soziale Leistungen mitfinanzieren, also auch Leute, die Bürgergeld kriegen. Das geht gar nicht. Ja, dann sage ich, dann geht's aber auch gar nicht, dass sie diese Erhöhung von Carsten Linnemann bezahlen. Denn das tut diese Bevölkerung auch. Ich habe das mal ausgerechnet. Denn dieser Carsten Linnemann und andere wollen ja auf der anderen Seite auch zum Beispiel den Mindestlohn nicht erhöhen. Und dann hätten wir ja einen größeren Switch zwischen Bürgergeld und den Menschen, die arbeiten. Den will er aber auch nicht erhöhen, diesen Mindestlohn. Und da sage ich nur, Menschen, die Mindestlohn kriegen, die müssen für diese 635 Euro mehr, also nur diese Erhöhung, die Carsten Linnemann sich jetzt einverleibt, 50 Stunden etwa arbeiten. 50 Stunden für Carsten Linnemann. Ich weiß nicht, wer von der arbeitenden Bevölkerung das gerne tut. Das verschweigt er. Das muss dann bitte auch auf dem Tisch. Ja, das vielleicht nochmal als Nachsatz. Ich denke, darüber sollten wir irgendwie mal nachdenken, was für eine Doppelmoral da herrscht bei den Abgeordneten, die auf der einen Seite sagen, dass das viel zu viel Geld ist, selber aber sich da immer mehr genehmigen. Jetzt aber zum Hauptthema. Ja, ich habe das mal Birnen und Äpfel und verdrehte Wahrheiten genannt, so wie die Sendung dann auch heißt. Und ich verbinde das mit einer schallenden Schelle. Also den Aufreger, eigentlich Lobbyaufreger des Monats, wenn man so will. Und diesmal eine zweifelhafte Ehrung einer Redaktion, die ich sonst eigentlich schätze. Aber ich mache auch davor keinen Halt. Und deswegen kriegt diese schallende Schelle diesmal die Quarks-Redaktion. Ich hoffe, dass es ein kleiner Beitrag dafür ist, dass sich da was ändert. Aber erstmal die Geschichte erzählen. Quarks Redaktion kennen vielleicht einige, vor allen Dingen die Sendung Quarks WDR. Habe ich auch regelmäßig geschaut. Habe ich mir auch eine Menge Wissen, glaube ich, angeeignet. Ja, das ist also eine ziemlich hochwertige Wissenschaftsredaktion beim WDR, die aber auch schon länger jetzt bei Insta, bei den Social Media aktiv ist und auch da immer was produziert. Ich muss sagen, da bin ich schon ein paar Mal jetzt gestolpert über Nachrichten von denen. Und jetzt haben sie, finde ich, den Vogel abgeschossen. Sie vergleichen Mehrwegbecher mit Einwegbecher. Soweit, so gut. Stellen dann drei Kriterien auf. Einmal geht es dann um das Material. Und da stellen sie Pappig versus Plastik entgegen und behaupten, dass Mehrweg halt aus Plastik ist und Einweg aus Pappe. Das ist ja schon mal nicht richtig. Dann sagen sie kostenlos, die Einwegbecher fand die Mehrwegbecher, also im Prinzip 2-0 für die Einwegbecher. Und das eine sozusagen landet im Müll und das andere in der Tasche, also vielleicht, wenn man so will, dann 2-1. Aber eigentlich sozusagen, ja, also Einweg ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Dann stellen sie ein Verhältnis auf. Ja, wir sparen bei CO2 also nicht besonders viel und wir sollten uns doch lieber auf die Dinge konzentrieren, die beim CO2 mehr einsparen. Da machen sie dann eine Liste auf, also von zum Beispiel, dass man Strom nicht mehr fossil erzeugt. Und kommen also zum Ergebnis, und da steht dann wortwörtlich, ganz ehrlich, das Klima retten wir nicht mit dem Streit um den Kaffeebecher. Und dann dick gedruckt mit Ausrufezeichen, also genießt einfach euren Kaffee. Wow. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Sorry, aber ich muss diese Wertung machen. Es ist eine schallende Schelle. Es ist der armseligste oder einer der armseligsten journalistischen, wissenschaftlichen Beiträge, den ich seit langem gelesen habe. Meine Güte. Das ist eine gut bezahlte, hochgebildete Redaktion. Aber dieser Beitrag ist nicht nur völlig unwissenschaftlich, sondern auch noch tendenziös, wertend und das Greenwashing an sich. Und da muss man sich dann auch nicht mehr wundern. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass ausgerechnet diese Quarks-Redaktion so stark lobbyiert ist, dass sie hier sowas absondern. Ich kann aber auch nicht glauben, dass sie so dumm sind, so einen Beitrag zu bringen. Ja, also wenn das woanders her stammen würde, also von bestimmten Zeitungen oder von bestimmten Medien, dann würde man ganz schnell wieder von Fake News sprechen. Aber hier ist ja das Schlimme, dass man glaubt, man hat hier seriöse Nachrichten und das kann man dann auch so weiter verbreiten. Also ich nutze das ja auch teilweise, um deren Grafiken dann bei mir selbst zu reproduzieren und das zu zeigen. Und das haben sicherlich auch eine Menge gemacht. Es geht aber in dem Fall gar nicht. Ich bringe dieses Beispiel natürlich auch deshalb, weil ich damit ein paar Dinge ausdrücken möchte. Da kommen wir gleich zu. Aber von vorne. Also erstmal, es werden hier Äpfel mit Birnen verglichen. Auch das leider häufig bei Nachrichten ein Trick, der genommen wird, um bestimmte Wahrheiten nicht auszusprechen oder sie zu verdrehen. Also es geht bei den To-Go-Bechern natürlich nicht in erster Linie um die Diskussion darum, um die CO2-Werte, sondern es geht dabei darum, dass es nicht recycelt wird und dass es Plastik ist. Aber auch trotzdem, und das stellen sie nicht dar, 48.000 Tonnen CO2, so meine Recherche, werden damit verbraucht. Und zwar nur in erster Linie. Wir kommen ja gleich noch zu anderen Werten. Das stellen sie aber nicht dar. Also komischerweise wird das irgendwie nicht dargestellt. Naja, und wenn es danach geht, was jetzt nicht die Welt retten wird, wie sie sagen, also was uns nicht retten wird vom Klimawandel, ja, wird auch kein Tempolimit, wird auch nicht, wenn wir nicht fliegen, wird auch nicht, wenn wir kein Fleisch essen, dann ist das alles ziemlich irrelevant, weil es kommt natürlich darauf an, viele Dinge zu machen und zu unternehmen und es kommt auf die Gesamtbilanz an und es kommt natürlich darauf an, vor allen Dingen das wegzulassen, was wir nicht wirklich brauchen, was uns nichts kosten würde und was schnell gemacht ist. Auch darauf kommen sie nicht. Also hier werden wirklich erstens Äpfel mit Birnen verglichen und es wird eine ganze Menge unterm Tisch gekehrt. Das also zweitens, dieses unterm Tisch kehren, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Drittens, es ist tendenziös und es ist eigentlich totales Lobbygequatsch. Es ist nämlich genau das, wir haben ja auch Sendungen schon gemacht, kann man nachgucken bei Lobbyland über die Plastiklobby. Das ist nämlich genau das, was die Plastiklobby ständig ausquatscht. Und deswegen sieht das schon echt wie abgeschrieben aus. Und auch da muss man einiges zurechtbiegen. Also dieser angebliche Vorteil, auf der einen Seite Pappe und auf der anderen Seite Plastik, stimmt überhaupt nicht. Die meisten Becher sind nicht aus Pappe, aus reiner Pappe schon gar nicht. Wenn, dann wird Papier und Pappe zugeführt und mit Plastik und bestimmten Kunststoffen zusammengeführt. Das macht's übrigens so schwierig, weil man das nämlich fast nicht trennen kann. Irgendwann löst sich die Pappe auf, aber das kann man nicht so wirklich trennen. Aber es ist auch sehr viel Plastik dabei. Aber nehmen wir jetzt trotzdem mal das Papier. Darüber reden sie nämlich auch nicht. 17.500 Tonnen Papier gehen dafür drauf, nur für die Plastikbecher. Also nur für die To-Go-Becher. Und wie gesagt, fast nichts davon wird recycelt. 26.000 Bäume sind das, die immer wieder neu gepflanzt werden müssen. Ja, also ich weiß nicht, wo da der Vorteil ist. Und wie gesagt, es ist ja viel Plastik. Und auch beim Mehrwegbecher, ja, er besteht häufig aus Kunststoff, aus Plastik. Natürlich viel hochwertiger. Aber auch der muss natürlich irgendwann entsorgt werden. Und ja, dann haben wir das gleiche Problem wie sonst beim Plastik. Aber immerhin nicht bei einem Getränk. Aber auch da gibt's eine Alternative. Also ich habe zum Beispiel einen gar nicht schweren Aluminium-Mehrwegbecher, ist auch energieintensiv, hält aber ewig, ist leicht zu reinigen und eben überhaupt gar kein Plastik drin. Also völliger Quatsch. Dann kostenlos und Kosten, kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber auch das ist Quatsch. Ja, erstmal müssen wir natürlich so einen Becher kaufen. Also ein Becher, den ich habe, wenn ich den nicht irgendwo verliere, wird der mein Leben lang halten. Wenn man jetzt einen hochwertigen Kunststoffbecher nimmt, kann der aber auch viele Jahre halten. Also sind die Kosten sehr gering, wenn man das dann pro Kaffee rechnet. Wenn man aber pro Kaffee rechnet, man muss meistens leider nicht mehr bezahlen, wenn man einen To-Go-Becher nimmt irgendwo, aber die Kosten werden ja eingepreist. Das heißt, das, was du für den Becher nicht bezahlst, kommt natürlich insgesamt, wird es als Kostenposten bei jedem Filiale von irgendeinem Kaffee-Ding draufgepackt auf die Gesamtkosten. Das heißt, der gesamte Kaffee ist teurer. Das heißt, auch die, die den Kaffee vor Ort kaufen und in einer Tasse trinken, bezahlen dafür mit. Also auch das ist Schwachsinn. Und zu den Kosten, die dahinter entstehen, kommen wir gleich noch. Also wieder im Prinzip nicht die Wahrheit gesagt oder die Wahrheit so dargestellt, einen Teil der Wahrheit ausgesprochen, aber vieles eben weggelassen, was eigentlich genauso für mich eine Lüge ist. So, und jetzt Punkt 4. Gar nicht kommt sie zu einer Gesamtbilanz von Plastik, um die es ja eigentlich geht bei den To-Go-Bechern. Ich nenne nochmal die Zahlen, ich habe das schon mal gemacht in einer Sendung, aber 2,8 Milliarden Einwegbecher nur in Deutschland. Das kann man dann mal hochrechnen. Stündlich sind das 320.000 Einwegbecher. Also wenn diese Sendung vorbei ist, ja, meistens sind wir so bei 40, 45 Minuten, haben wir irgendwie 250.000 Becher, die gerade benutzt worden sind. Wahnsinn, was für ein Wert. Und nichts davon findet sich bei der Grafik oder auch bei der Beschreibung von Quarks & Co. dazu. Und übrigens, die Coffee-to-go-Becher machen 60% dieser Einwegbecher aus. Und viele landen eben nicht im Müll. Das ist also die nächste Lüge oder zumindest, wie gesagt, wieder nur halbe Wahrheit. Nein, landen eben nicht im Müll. Wenn sie im Müll landen würden, auch nicht gut. Aber manche werden einfach irgendwo hingeschmissen. So in die Natur, landen vielleicht sogar in irgendwelchen Gewässern oder eben auf der Straße. Das kostet wieder Übrigens, Energie kostet das auch. Und diese Energie und der CO2, der dafür gebraucht wird, wenn dann die Laubbläser oder andere Bläser rumfahren und dann auch Plastikberge zusammenwühlen. Also wenn hier zum Beispiel ein Spiel vom BVB ist in Dortmund oder jetzt Europameisterschaftsspiel, dann kommen hinterher riesige Laubbläser an und kehren diese ganzen Plastikscheißbecher zusammen. Was das an CO2 frisst, das wird nirgendwo errechnet. Und es kostet natürlich auch die Stadt, die Kommune wegen der ganzen Entsorgungsleistung. Und auch das steht wieder irgendwo nicht. Das zeigt aber auch nochmal, wie kompliziert solche Themen sind. Das will ich natürlich zugestehen. Das kann man nicht in zwei Grafiken abbilden. Aber bei Wissenschaftsredaktion erwarte ich zumindest mehr Differenzierung. Zurück zu den Müll- und Plastikbergen. Selbst wenn es im Müll landet, wird es ja nicht recycelt. Und was auch zur Wahrheit gehört, viel Müll wird von Deutschland immer noch exportiert. Das heißt, ein Teil von diesen Plastikbechern landet dann in irgendwelchen anderen Ländern, die uns das abkaufen und das aber auch nicht vernünftig entsorgen, sondern dann teilweise einfach irgendwo ableiten in Flüsse und ins Meer. Das heißt, unsere Umweltprobleme werden teilweise exportiert. Wir bezahlen dafür Geld, dass der Müll von uns dann doch irgendwie im Meer oder sonst was landet. Und auch das wird meistens eben nicht beschrieben. So, und dann letzter Teil, der auch immer wieder erwähnt werden muss. Und wir machen das ja auch bei Lobbyland immer wieder, dass wir über Mikroplastik reden oder Nanoplastik reden. Das heißt, das Plastik zerfällt ja nicht wirklich, sondern dann wird es sozusagen kleiner und teilt sich in winzige Teilchen auf, die dann als Mikroplastik gelten und dann übrigens in unseren Lebensmitteln, im Boden, im Wasser und überall landen, mittlerweile schon in der Antarktis auftauchen. Die landen in unseren Nahrungskreisläufen. Also selbst wir nehmen ja fast schon so eine Scheckkarte in der Woche zu uns. Das muss man wissen und das muss man auch darstellen. Also meine Tochter, 7. Klasse, macht jetzt ein Referat über Mikroplastik. Also die sind in dem Alter wissender als die Quarks-Redaktion. Kann doch ehrlich gesagt nicht sein. Also das alles muss man eigentlich zusammenrechnen, um eine wirkliche Bilanz zu errechnen. Natürlich muss dann auf der anderen Seite auch stehen, was kostet so ein Mehrwegbecher? Und natürlich kommt es darauf an, was ist das für ein Mehrwegbecher? Aber all das müsste doch eher aufbereitet werden und nicht so ein unglaublich, leichtfertig kann man das ja noch nicht sagen, ach, trinkt einfach euren Kaffee weiter. Übrigens ist das mehr Plastikmüll, als bei den Plastiktüten zustande kommt, die ja jetzt dann irgendwann verboten worden sind, wo man aber jetzt auch wieder das umgehen kann, weil man dann die Plastiktüten noch dicker macht und dann sagt, das ist jetzt keine normale Plastiktüte mehr. Also da müssen wir insgesamt viel mehr ran an dieses Thema. Und nochmal, es wäre ein leichtes, das bei den Coffee-to-go-Bechern zu machen, dass wir nicht überall Plastik und Kunststoff so 1:1 ersetzen können, ist mir klar von heute auf morgen. Aber die To-go-Becher, die können wir ganz schnell ersetzen. Das würde null Schaden für die Wirtschaft sein. Weil dann würden sich die Leute ganz schnell so einen Coffee-to-go-Becher, also einen festen, ständigen Becher kaufen. Auch da könnte man bestimmte Standards dran setzen. Und sie würden auch ein Verteilersystem erstellen und könnten das ja auch mit einem Pfand versehen. Das würde so schnell gehen, manche machen das ja sogar schon. Aber wenn das Zwang wäre, dann würden sie das ganz schnell hinkriegen. Das heißt, es gäbe keine Einbußen. Nur wir müssten vielleicht ab und zu so einen Becher mitnehmen, wenn wir den unbedingten Kaffee auch to go haben wollen. Also ich finde, das ist echt kein großer Aufwand von dem, was auf der anderen Seite steht. Aber zurück zum Thema. Es wird jetzt zum Plastikthema, gar keine Frage, aber ich will nochmal zur Lobby zurück, weil das ist klassischer Lobby-Sprech, so würde ich das mal nennen. Dieses Schönreden, Fakten verdrehen und vor allen Dingen, und das ist immer mehr eine Vorgehensweise von Lobbys, das andere ist ja noch schlimmer. Oder es gibt ja andere Probleme und das ist ja nur ein kleines Problem. Also dann, wenn sie es nicht mehr leugnen können, dass es irgendwie auch ein Problem darstellt, dann wird gesagt, ja, aber das ist ja nur ein kleines Problem. Andere sind viel größer. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Also das, was die Quarks-Redaktion gemacht hat, könnte 1:1 von Coca-Cola aufgeschrieben sein. Weil genau so argumentieren sie immer, wie jetzt argumentiert wird. Das heißt, es werden Sachen genommen. Also bei CO2 ist das ja nur so und so und so und so viel, wo man sagt, ja stimmt, das ist ja eigentlich nicht schlimm. Da gibt's ja Schlimmeres. Und deswegen kann ich auch weiter meinen Kaffee so trinken. So, das heißt, man macht den Menschen ein gutes Gewissen, einfach weiter so zu leben und nicht darauf zu achten. Und vor allen Dingen kommt dann eigentlich die Industrie aus der Schusslinie, weil, ja, also ist ja doch nicht so schlimm. Und deswegen kann ich weiter so leben und tut ja keinem weh. Also das, finde ich, ist das Schlimme an dieser Geschichte. Deswegen, sie ist natürlich jetzt nur erwähnt, davon gibt es leider viel zu viele. Aber sie zeigt so, wie Lobbyarbeit funktioniert und wie Lobby-Sprech funktioniert. Dagegen wäre es so einfach gewesen, diese Fakten mal zu checken. Also wenn man wirklich nicht genau weiß, wie das ist, doch vielleicht mal zu checken und vielleicht dann darauf hinzuweisen, okay, bei der CO2 ist es so, aber da gibt's natürlich noch diese Plastikgeschichte. Und das ist der nächste Punkt. Es ist nicht nur Lobby-Sprech, das ist ja das, was wir auch immer bei Lobbyland versuchen, die Dinge in Zusammenhang zu sehen. Wenn man immer nur einen Aspekt rausnimmt, Finanzierbarkeit, soziale Werte und so weiter, dann kann man das natürlich sagen. Ja, also zum Beispiel, das Argument ist sogar richtig, wenn man sagt, der Unterschied zwischen dem, auch wenn da auch gelogen wird und Fakten verbrämt werden, das will ich auch nochmal dazu sagen, aber der Unterschied zwischen denen, die Bürgergeld kriegen und die, die im Niedriglohnsektor arbeiten, der ist wirklich nicht so riesig. Da ist es sogar was Wahres dran, aber dann sozusagen die Geschichte daraus zu machen, ne, dass sozusagen die es überhaupt nicht kriegen dürfen beim Bürgergeld, anstatt zu sagen, hey, der Niedriglohnsektor ist einfach viel zu niedrig, wie der Name schon sagt, die Menschen verdienen da fast nichts für ihre Arbeit und das muss aufgewertet werden. So ist das hier auch. Das heißt, es ist auch Politik, die damit gemacht wird. Das heißt, ich muss leider der Redaktion vorwerfen, dass sie Politik damit macht. Sie macht sozusagen die Arbeit von Lobbyisten und bewertet es politisch. Nun bin ich ja der Letzte, der sagen würde, dass Journalistinnen, so wie ich auch ja einer bin, nicht auch politische Wertungen vornehmen sollen. Aber da müssen sie das deutlich machen, was eine politische Wertung ist. Ich sag ja immer, natürlich werte ich politisch. Aber gerade eine Wissens- und Wissenschaftsredaktion darf das nicht tun. Das muss sie den anderen überlassen. Weil da denken alle, die das konsumieren, das ist sozusagen jetzt wirklich so die Fakten, die ich weiter verbreiten kann. Und das ist unredlich. Von daher finde ich die ganz klare Schelle an die Redaktion, natürlich an 47 andere Redaktionen mit, aber jetzt leider irgendwie an Quarks speziell. Und ich würde halt jeden aufrufen, da auch mitzumachen. Also ich werde jedenfalls die Quarks-Redaktion anschreiben und da auch um Stellungnahme bitten und auch meine Position klar machen. Und es ist wirklich einfach, bei dem Thema sich zu informieren, also zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, aber ganz, ganz viele haben da Studien, die sie veröffentlichen, die man nachlesen kann. Die Umwelthilfe hat zum Beispiel einen Faktencheck, weil schon mal von der Lobbyindustrie gab es ja lange diese Diskussion auch, Mehrweg ist sogar schädlicher, ein größerer ökologischer Fußabdruck als Einweg. Was einfach nicht stimmt und in dem Fall, vor allen Dingen, wenn Plastik verarbeitet ist, wie gesagt, diesen ganzen Plastikaspekt ja völlig unterminiert. Aber dazu kann man sich zum Beispiel einen Faktencheck angucken, aber eben auch viele andere Quellen. Und das erwarte ich von der Wissensredaktion, dass sie das tut, bevor sie sowas raushaut. Oder besonders von denen erwarte ich das. Wer möchte, kann sich daran beteiligen. Ich finde, man sollte ja da selbst aktiv werden. Also unter www.quarks.de/kontakt/, aber kann auch einfach gucken, Quarks-Redaktion, dann kommt man da drauf, kann man denen eine Mail schicken, bei Betreff dann am besten reinschreiben, Quarks und Co., Insta-Beitrag, Coffee-to-go-Becher. Sonst eben gibt es auch eine WDR-Redaktion, die man schriftlich anschreiben kann. Auch die wird da benannt auf deren Homepage. Schreibt den doch einfach mal, fände ich ganz gut. Weil ich habe da bei dieser Redaktion die Hoffnung, dass es wirklich ja nur um einen Beitrag handelt, der vielleicht eben sonst nicht gemacht wird und die meisten Beiträge so nicht funktionieren und das vielleicht daraus gelernt wird. Und das funktioniert aber nur, wenn wir wachsam sind, also wenn Leute sie darauf hinweisen und das ist wie bei Politikern dann auch, nur wenn es Stress gibt, guckt man dann vielleicht nochmal nach, ob man es vielleicht beim nächsten Mal besser macht. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Deswegen, nein, trinkt nicht ruhig euren Kaffee aus Einwegplastikbechern, wenn, habt wenigstens schlechtes Gewissen. Aber vor allen Dingen möchte ich halt sagen, glaubt nicht selbst den so seriösen wissenschaftlichen Quellen und Redaktionen. Da stecken manchmal noch andere Sachen und Wahrheiten hinter. Bitte recherchiert wirklich dagegen, bevor ihr sowas glaubt. Das ist Mist, dass wir das müssen, weil natürlich kann man die Zeit besser und anders verbringen, aber ist leider so. Ich habe auch lange solchen Quellen geglaubt und die dann auch einfach weiter gepostet. Das werde ich nicht mehr tun. Man muss sich da doppelt und dreifach absichern. Das klappt, schaffe ich auch nicht immer. Also bei mir wird man sicherlich auch was finden, wo ich hätte nochmal nachrecherchieren müssen. Aber auch da nochmal der Unterschied. Ich mache das hier ehrenamtlich und gebe mich auch nicht als Wissenschaftsredaktion aus. Und trotzdem behaupte ich, dass ich da wahrscheinlich mehr nachrecherchiere. Ja, aber das vielleicht am Rande. Ich möchte aber dann auch noch einen positiven Aspekt reinbringen oder besser gesagt nochmal deutlich benennen, dass es natürlich viele Journalistinnen und Journalisten gibt. Ich kenne da auch welche, die sehr gewissenhaft nachrecherchieren, überprüfen und vor allen Dingen auch damit umgehen, dass es ja in immer mehr einen auch Lobby-Einfluss auf die Medien gibt. Der ist ja genauso wenig wegzudiskutieren mittlerweile wie bei der Politik. Also da ist viel lobbyiert und vor allem, das ist der zweite Aspekt, ist sozusagen ein Denkmuster entstanden in unserer finanzkapitalistischen Welt, wo es hauptsächlich um Geld und Kosten geht, wo man immer nur da rechnet und bestimmte andere Sachen nicht mehr diskutiert, also zum Beispiel die Folgekosten von so Plastik und so weiter, das wird halt nicht berechnet, sondern immer nur die Kosten, die es im Augenblick hat, wenn überhaupt. Das heißt, ja, dass man auch so ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschaut und vor allen Dingen auch leider, dass es eben in dem Bereich Journalismus immer mehr gibt, die andere angebliche Fakten übernehmen. Ich habe ja mal auf einen hingewiesen, wo so mit die größte Lobbylüge der letzten Jahre, die fast alle Medien übernommen haben, das ist das, dass wir unsere Bundeswehr kaputt gespart haben. Was nicht stimmt. Und ein Blick in die Haushaltspläne der letzten 5, 6 Jahre zeigt, das ist der Bereich, wo am meisten, und zwar schon vor Einmarsch Russland in die Ukraine, aufgerüstet worden ist. Der Posten am größten, also am meisten Zuwachs erhalten hat. Es ist einfach eine Lüge, dass wir den Haushalt kaputt gespart haben. Und trotzdem übernehmen das alle Redaktionen, ohne mal in diese Pläne zu gucken, was nicht lange dauern würde. Das heißt, um jetzt wieder den Dreh wieder zu kriegen, es wäre wichtig, dass mehr Journalistinnen und Journalisten dieses tun, dieses Nachrecherchieren. Ich weiß, der Job wird stressiger, man hat häufig da keine Zeit mehr zu und so weiter. Aber das ist so unglaublich wichtig, gerade weil man sich doch absetzen muss von den Social Media, von den ganzen Fake News und was auch immer, was überall im Netz floriert. Weil wenn man das nicht mehr tut, dann sagen natürlich die Leute, warum soll ich das noch? Warum soll ich noch Nachrichten gucken? Warum soll ich noch Wissensredaktionssachen mir angucken? Warum soll ich mir solche Sendungen angucken, wenn da genauso die Wahrheit verdreht wird? Wenn genauso Fakten weggelassen werden und einseitig politisch das gewertet wird? Wenn das immer mehr passiert, dann weicht das alles mehr auf. Deswegen der klare Appell, das anders zu tun. Ich nenne mal ein Beispiel, wo ich finde, dass es sehr gut ist, dass sich, also viele Journalistinnen und Journalisten haben sich zusammengetan mit Netzwerk Recherche, so heißen die, die findet man natürlich im Internet, die genau diesen Anspruch haben, das zu tun, vernünftig zu recherchieren, das nachzuprüfen, auch sozusagen diese Vermischung von PR und Journalismus zu unterlassen. Natürlich sind manche Journeys einfach gezwungen, weil sie einfach in den Redaktionen nicht mehr genug verdienen und deswegen ausweichen und PR-Arbeit machen. Aber dass es eben ein Problem ist. Und das gehört zu den zentralen Forderungen vom Netzwerk Recherche, die zum Beispiel diesen Medienkodex von 2006, der ist da auch aufgelistet, also ein 10-Punkte-Papier, den sie sozusagen da auch vertreten und eben Leitlinien haben für seriösen Recherchejournalismus. Das, ja, fände ich gut, wenn sich da mehr beteiligen oder unterstützt Netzwerk Recherche. Das vielleicht zum Schluss dieser Sendung. Ja, ich hoffe, es gab ein paar anregende Punkte bei dieser Sendung und gerne auch wieder ein paar Diskussionen. Achtet drauf, wenn ihr sowas findet, dass ihr vielleicht reagiert und diese Redaktion mal anschreibt, weil ich glaube nicht, dass da überall Hopfen und Malz verloren ist, sondern dass das vielleicht auch wieder was auslöst. Genauso gut aber dann auch ein Lob, wenn, das vergessen wir ja auch immer gerne, wenn da gut recherchiert worden ist und auch mal die verschiedenen Seiten beleuchtet worden sind. Das vielleicht zum Schluss und jetzt, ja, euch alles Gute. Und die nächste Sendung wird diesmal nicht in 14 Tagen sein, sondern in 3 Wochen. Wir machen ja immer 2 Sendungen pro Monat und deswegen versuchen wir wieder in den Rhythmus zu kommen. Also es gibt zwei Sendungen auch im Juli, aber die erste davon ist dann eben nicht in 14 Tagen, sondern in 3 Wochen und zwar am 10. Juli. Bis dann.